Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
Hallo Castrop Rauxel, Tobias Weckenburg ist mein Name. Ich begrüße euch herzlich in dem Wonnemonat Mai am 1.5.2026 in der 224. Episode unseres süßen, schnuckligen kleinen Podcasts aus Castrop Rauxel, über den wir heute so ein bisschen selbstreferenziell sprechen werden. Es wird nicht langweilig, das kann ich jetzt schon versprechen. Es wird unterhaltsam. Ich habe gleich Fabian Hollenhorst bei mir zu Gast und wir reden über Lokaljournalismus in Castrop-Rauxel. Außerdem reden wir in dieser Episode über das leidige Thema Tempo 30 auf der Ickerner Straße. Ein bisschen leidig ist es schon, weil irgendwie ist es komplex und kompliziert und ein gewisses Klein-Klein, das aus meiner Sicht, und da gibt es nachher auch ein bisschen Meinung von mir, so nicht hätte sein müssen. Aber wie ihr das kennt, bevor wir in die Tiefen unserer Themen einsteigen, habe ich zuerst die Kurznachrichten für euch. Belohnung. Onos Familie ringt um Antworten. Nach dem Tod des 17-Jährigen am 14. Januar 2026 an der Wartburgstraße, über den wir hier schon in- und ausführlichst berichtet haben in den vergangenen Wochen, gibt es jetzt 20.000 Euro, ausgelobt von den Eltern von Onur, zur Ergreifung der mutmaßlichen Täterin. Die Familie hat einen medienerfahrenen Anwalt, Burkhard Beneken, aus Mahl zur Hilfe genommen, um ihre Rechte in diesem Fall durchzusetzen. Sie sind verärgert, dass die mutmaßliche Täterin überhaupt wieder auf freien Fuß gesetzt wurde und wollen jetzt alles dafür tun, dass sie geschnappt wird. Wie man die 20.000 Euro bekommen kann, also für welche Hinweise konkret und an wen man sich wenden kann, das lest ihr auf RN+. WM-Experte. Mickey Beisenherz, dessen Name in dieser Folge auch weiterhin noch fallen wird, wird Weltmeisterschaftsexperte im Fernsehen und zwar konkret bei Magenta TV. Das ist der Fernsehsender oder der Streamingdienst der Deutschen Telekom und der hat die Rechte für diese Fußball-WM. Im Prinzip werden dort alle Spiele, alle 104 Spiele live gezeigt, sogar noch mehr also als bei ARD und ZDF, aber eben hinter einer Art Paywall. Die Sendungen, in denen Mickey Beisenherz das Magenta TV-Team unterstützt, sind aber täglich frei zu sehen, heißt es jetzt. Und zwar soll das Format Breakfast Club heißen. Morgens um 7 soll also bei Magenta TV unter anderem Mickey Beisenherz zu einer Riege von Leuten gehören, die auch abseits des Rasens auf das Geschehen der Fußball-Weltmeisterschaft blicken sollen und vor allem sich auch mit der vorigen Nacht beschäftigen sollen, denn die Spiele in Nordamerika, also Kanada, USA und Mexiko, laufen ja zeitversetzt praktisch, also in der Nacht und am späten Abend. Und morgens zum Frühstück soll Mickey Beisenherz dann ein Frühstücksmenü servieren. Spezialeinsatz. Die Polizei aus dem Polizeipräsidium Münster war Donnerstagmorgen um 6.55 Uhr in Ickern mit einem Spezialkommando, das an einer Wohnung an der Friedrichstraße eine Durchsuchungsmaßnahme durchsetzte. Die waren also schwer bewaffnet und es war ein relativ großes Aufkommen, aber dieser Polizeieinsatz war auch nach gut einer Stunde wieder beendet. Was wir rausfinden konnten, ist, dass die Einsatzkräfte dort also einen Durchsuchungsbeschluss durchgesetzt haben, nicht bei einer tatverdächtigen Person, sondern in einer Wohnung von Bekannten offenbar einer Person, die für illegalen Waffenbesitz zurzeit im Visier der Ermittlungsbehörden steht. Dort sollen auch tatsächlich Gegenstände beschlagnahmt worden sein, aber offenbar wohl keine schussfähigen und scharfen Waffen. Festgenommen wurde bei diesem Einsatz auch niemand. Aber er hat doch tatsächlich für größere Aufmerksamkeit im Stadtteil gesorgt. Ans Meer. In dieser sonnigen Woche haben tatsächlich viele Leute sich wahrscheinlich gefragt, was mache ich jetzt am besten? Wie komme ich zum Beispiel von Castrop-Rauxel eigentlich am schnellsten ans Meer? Zumindest haben wir das mal gemutmaßt und haben einfach mal bisschen Internetrecherche betrieben. Was sind eigentlich die nächsten Spots, um einen Tag am Strand oder am Hafen zu erleben? Und zwar nicht irgendwie am Dattelner Meer, wie schon meine Kollegen hier spöttisch sagten, sondern an einem richtigen Meer. Und das haben wir mal aufgeschrieben. Man kann also innerhalb von 3 Stunden schon mehrere Orte ganz gut erreichen, wenn man an die Nordsee möchte. Mein Highlight dabei ist ehrlich gesagt nicht Zandvoort, sondern ein Ort ganz in der Nähe von Zandvoort, wo man ungefähr 3 Stunden Fahrzeit bei 250 Kilometern einplanen muss. Und zwar Blomendal. Da habe ich selbst schon mal Urlaub gemacht und ich weiß, dass zu Pfingsten Jahr für Jahr mehrere Familien aus Castrop-Rauxel immer wieder auf denselben Campingplatz in diesem schönen Örtchen an der Nordseeküste der Niederlande ihre Zeit verbringen. Über Pfingsten, ein verlängertes Wochenende. Vielleicht kommt das ja auch für euch oder für sie an diesem längeren Wochenende in Frage. Noch näher hat man es bis zum Eiselmeer in die Gemeinde Urk. Das ist 220 Kilometer und ungefähr 2,5 Stunden von hier entfernt. Man kann aber auch an die ostfriesische Küste fahren zum Dollard, das ist die Gegend, wo die Ems in die Nordsee mündet. Bis dahin hatte man es über die A31 und die A2 nur 2 Stunden 15, das sind ungefähr 230 Kilometer. Es gibt auch noch andere tolle Küstengebiete, aber ja, zur Biscaya am Atlantik in Frankreich, bei Nantes muss man schon ungefähr 1000 Kilometer und 10 Stunden Fahrzeit kalkulieren. Noch weiter ist es nach Marseille oder Genua an die Côte d'Azur oder ans Mittelmeer. Da muss man tatsächlich 11 oder 12 Stunden Fahrzeit akzeptieren. Also das ist für einen Tages- oder Wochenendausflug wahrscheinlich etwas zu weit. Das soll ein bisschen unterhaltsam sein. Wer das lesen möchte, wird auf rnd.de/castrop genauer fündig. Buchprojekt. Carolina Wilger schreibt ein Buch mit dem Titel Dem Outback entkommen. Mein Überlebenskampf in der australischen Wildnis. Wisst ihr noch, letztes Jahr im Sommer, im deutschen Sommer, haben wir ja über eine Woche lang relativ atemlos über Carolina Wilger berichtet. Die hat nämlich ihre Wurzeln in Castrop-Rauxel, aber lebte zu der Zeit in Australien. Und nach ihr wurde plötzlich quasi weltweit irgendwie gesucht. Zumindest war die Medienöffentlichkeit in Deutschland und in Australien auf sie gerichtet, denn sie war plötzlich verschwunden. Man konnte sie nicht mehr erreichen und sie war allein unterwegs. Und zwar im Westaustralien, in der Nähe von Perth. Da geht es dann irgendwo ins Outback, also praktisch in die Wildnis Australiens. Und da haben sich ihre Spuren dann verloren. Und da sie allein unterwegs war und nicht mehr erreichbar, setzte sich eine große Suchaktion in Gang, die am Ende 12 Tage dauerte und einen glücklichen Ausgang gefunden hat. Und die damals 26-Jährige konnte letztlich gefunden werden, wurde dann ins Krankenhaus gebracht, kam zurück nach Deutschland, war im EVK hier noch und ist inzwischen wieder gut unterwegs. Das ist erstmal super. Über diese Zeit haben wir zwar auch berichten können, aber wir sind damals nicht so nah an die Person, an Carolina selbst herangekommen und haben da auch die Pietät gewahrt und den gewünschten Abstand. Das heißt, die Familie hatte darum gebeten, sie jetzt nicht zu belagern und sie nicht auszufragen und nicht zu versuchen, irgendwie über Paparazzo an sie ranzukommen. Das haben wir dann auch respektiert und haben sie in Ruhe gelassen, obwohl wir natürlich neugierig waren, weil wir gesehen haben, irgendwie die ganze Welt will wissen, wie geht es Carolina? Und wir als Castrop-Rauxeler Lokalredaktion waren ja dann am Ende auch nah dran an der Familie. Jetzt kommt man aber im Lauf dieses Jahres noch viel, viel näher an die wirklichen Geschehnisse, die rund um sie dann abgelaufen sind. Das heißt, noch immer ist unklar, wie hat sie diese Tage eigentlich konkret verbracht und wie hat sie es geschafft, alleine im Outback zu überleben. Darüber hat sie jetzt im Piper Verlag oder arbeitet sie jetzt gerade im Piper Verlag an einem Buch. Das soll 240 Seiten haben und soll im September erscheinen. Und das Schöne ist, Carolina Wilger wird es in der Castropper Leselust vorstellen. Schon vor Erscheinen wird sie dort bei einer Lesung in einem kleinen in einer kleinen Gruppe von mehr als 50 Zuhörer werden da nicht reinpassen, ihr Buchprojekt vorstellen. Auch jetzt hat sie uns noch keine näheren Einblicke erlaubt, auch so viel gestatten wir ihr noch, aber sind natürlich super neugierig und freuen uns im Prinzip schon auf das Buch, in dem wir dann endlich mehr erfahren über ihre Zeit im Outback. Bei mir im Studio ist jetzt Fabian Hollenhorst. Ich grüße dich, Fabian.
Tobi, mein Lieblingspodcaster.
Ach, wie schön, danke. Ich dachte Lars.
Ja, Lars oder du, der dritte ist dann Micky Beisenherz. Den hatte ich gestern, mit dem habe ich gestern gesprochen, aber ihr beiden seid die Nummer Einsen.
Genau, lass uns doch mal über gestern sprechen. Gestern ist allerdings aus Sicht der Hörer vorgestern. Also es geht um Mittwoch, Spätnachmittag und Abend. Da hatten wir tatsächlich einen der größten Podcaster Deutschlands zu Gast. Der kommt nämlich aus Castrop-Rauxel und heißt Micky Beisenherz. Und warum hatten wir den zu Gast?
Wir wollten einfach mal wieder ein cooles Event machen. Nein, Spaß natürlich. Wir machen viele coole Events. Das war aber eins der finde ich, besten, die wir die letzten Jahre gemacht haben mit unserer CKÜ-Berichterstattung. Es geht all around um den Tag des Lokaljournalismus. Der ist erst am 5.5. Aber wir wollen ihn in diesem Jahr etwas mehr in Szene setzen und damit ja auch uns mehr in Szene setzen. Wir sind Lokaljournalisten, wir sind vor Ort, wir sind wichtig, das denken wir. Das denken aber auch immer viele andere und schmieren uns immer so ein bisschen Honig ums Maul. Aber es ist natürlich so, dass die Branche an sich und wir auch gerade sehr im Wandel sind. Von Print zu digital. Und so ein Wandel geht natürlich auch nicht einher, ohne vielleicht auch mal darauf aufmerksam zu machen, wir sind noch hier.
Okay, also sind wir heute mal ein bisschen selbstreferenzieller als sonst, weil wir uns selbst auch für nicht nur uns gut finden vielleicht, sondern auch für gesellschaftlich notwendig, ne?
Genau, also wir waren ja kritische Infrastruktur in Corona-Zeiten, wir werden oftmals so als vierte Gewalt dargestellt, was ich immer nicht so ganz sehe, aber was ich sehe ist, dass wir wichtig sind für eine Stadtgesellschaft, für Politik, in der Castrop-Rauxler Lokalpolitik werden wir oft so als letztes Mittel gesehen, man will immer nicht zur Zeitung gehen, aber wenn man geht, dann muss es schon richtig brennen. Ich hätte gerne, dass man auch vorher mal mit uns vernünftig spricht, aber das heißt ja, dass wir einen Stellenwert haben sollten. Und wenn du dich an die 90er erinnerst, da wirst du in Castrop-Rauxel viele Menschen in Cafés gesehen haben, die haben alle ihre eigene Zeitung mitgebracht und dort gestöbert. Bessere Werbung gibt's ja gar nicht, ne? Da haben alle die Rohnachrichten gelesen. Heute lesen uns schon sehr, sehr viele Menschen digital. Das ist so. Über unser Haus verteilt über 55.000 Leute. Aber wir wollen natürlich noch mehr erreichen, denn also selbst Castrop-Rauxel hat ja mehr als 75.000 Menschen, die man erreichen könnte, und da sind insgesamt 55.000 noch ein Wert, der ausbaufähig ist, und darauf wollen wir aufmerksam machen.
Genau, Micky Beisenherz haben wir befragt, auch zum Thema, oder du hast es ja moderiert, ging ungefähr 70 Minuten oder 60. Er hat sich unheimlich viel Zeit genommen, mit uns mal die Frage zu klären, wie er so den Lokaljournalismus einschätzt. Warum meinst du, ist er da ein guter Gesprächspartner gewesen?
Ich habe mich gefragt, wen ich einladen könnte, und Micky Beisenherz ist auch Journalist. So sehe ich ihn jedenfalls. Er ist eine andere Art von Journalist als wir beide. Er ist eher Meinungsjournalist, aber er hat auch zum Beispiel ein Volontariat absolviert. Also er hat Nachrichtenschreiben auch gelernt, beim Radio eher. Aber das ist von unserer Nachricht gar nicht so weit weg, was er da gemacht hat. So, und das heißt, er kennt den Job. Und er kennt uns auch, und er ist ja auch mit uns schon öfter mal aneinander gerasselt und hat Kritik geäußert. So, und das Schöne war, dass in diesem Abend wir gesagt haben, ja, natürlich finde ich das blöd, wenn ihr da über mich berichtet und dann noch Leute befragt, wie die das finden, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Aber er sagte unterm Strich, seid ihr wichtig, und das habe ich da auch nie vergessen, dass das der Fall ist. Und zwei Wochen nachdem wir Streit hatten, hat er auf seinem Instagram gepostet, wie man ein Abo für die Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel abschließt. Und mit den Worten, support your local newspapers.
Genau, sonst kümmert er sich viel um die Themen dieser Welt, um irgendwelche Ausfälle von irgendwelchen Bundeskanzlern oder anderen Politikern.
Waltimi war gestern auch ganz groß Thema.
Ja, okay, habe ich nicht gehört, die aktuelle Ausgabe, weil ich sehr intensiv mit
unserem bei uns im Podcast, bei uns im Gespräch.
Ja, ach so, ja, da habe ich natürlich zugehört. In der Tat, da habe ich aber den Anknüpfer nicht verstanden, muss ich offen gestehen, weil ich diese Apofika-Folge vorher nicht gehört hatte.
Ja, er hat Apofika, redet er seit Tagen drüber, aber er hat auch eine lange Kolumne geschrieben in, ich weiß gar nicht in wem, also auf jeden Fall.
Sterne oder Süddeutsche.
Ja, er hat auf jeden Fall Timmy eine Doppelseite gewidmet.
Okay, lebt Timmy jetzt noch eigentlich?
Ja, er ist im Tempo von 10 Kilometer pro Stunde auf dem Weg in die Freiheit.
Sehr gut, dann hoffen wir, dass er dann auch sich in der Freiheit wohlfühlt und nicht zu geschwächt ist. Aber wir wollen beim Thema bleiben. Micky Beisenherz, wie wirkt er denn auf dich in so einer Runde? Also da waren ja jetzt 50 geladene Gäste und ein paar, die Karten bei uns bei Instagram gewonnen haben praktisch. Wie hat er sich da so gegeben?
Super locker. Wir haben uns ja eigentlich waren wir für eine Dreiviertelstunde vorher mal zum Vorgespräch verabredet, aber wer Micky Beisenherz, glaube ich, auch kennt und ich kenne ihn nicht so gut, weiß, ach ja, da hätte ich mir schon denken können, dass es das nicht wird, aber er war auf jeden Fall pünktlich. So.
Ja, er war vorher noch bei Mutter, hat er erzählt.
Genau.
Die wohnt in Henrichenburg und der junge Mann ist ja nicht so oft da. Der kommt aus Hamburg, dann angejettet mit der Bahn nach Dortmund und fährt mal eben bei Mutter vorbei.
Und das verzeihe ich ihm auch, weil es gab nicht viel vorzubesprechen. Er meinte, ich darf ihn alles fragen. So, oder er redet mit mir über alles. Und das ist ja erstmal eine sehr weite Range. Das ist
ein Joker.
So, ich hatte mich natürlich auch vorbereitet und natürlich sollte es um Lokaljournalismus gehen. Ich weiß, Micky Beisenherz hat so viele Facetten. Man kann ganz tolle Gespräche mit ihm führen. Er ist aber auch im nächsten Monat, also im Mai, ihr hört das ja jetzt hier schon im Mai, in diesem Monat, ist er auch in der Stadthalle Castrop-Rauxel vor maximal 800 Leuten und macht da ein Apofika-Spezial. Und ehrlich gesagt sollte unsere Veranstaltung dem jetzt gar nicht so vorgreifen. Also das kriegst du aus Micky Beisenherz auch nicht raus. Der Mann ist eine laufende Gag-Kanone und die hat er auch alle abgefeuert. Also ich glaube, gelacht haben wir genug. Mir war es persönlich wichtig, diese Inhalte, die ich vermitteln will, durchzubekommen und auch seine Meinung dazu zu hören. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Da bin ich wirklich von überzeugt, dass er da seine ehrliche Meinung abgeliefert hat. Wir haben darüber gesprochen, ob wir mit AfD-Politikern reden sollten, ob KI im Lokaljournalismus eine Zukunft hat. Und zu manchen Sachen, also bei KI...
Du meinst umgekehrt, ob Lokaljournalismus wegen KI noch eine Zukunft hat? Oder unser Job als Redakteur?
Ja, beides. Also... ich sag ja, wir haben durch den Einsatz von KI viel größere Chancen. Also in 2 Wochen denke ich nicht, dass du mir hier noch gegenüberstehst, sondern ich dann mit einer KI von dir spreche. Nein, okay. So weit sind wir noch nicht. Aber also Micky hat noch gar keine Erfahrung, weil ich glaube, im Meinungsjournalismus und in Moderation und seiner Schlagfertigkeit ist es erstmal schwierig, ihn zu ersetzen. Er gibt sich selber noch ein halbes Jahr, bis das jemand kann. aber wir nutzen es ja schon und aber auch damit es uns hilft, damit du, lieber Tobi, hier nicht noch die 17. Meldung verhackstücken musst, die unbedingt noch morgen in die ins E-Paper rein muss oder die wir auf jeden Fall haben müssen, weil wir diesen Anspruch an uns selber haben. Ich sag jetzt mal, weiß ich nicht. Eine Sonderratssitzung kommt ganz plötzlich, aber du bist eigentlich auf dem Weg zu einem Termin. Und müsstest jetzt aber diese Nachricht mal beackern und vielleicht noch 1-2 Leute anrufen für den Hintergrund. Und da kann uns die KI mittlerweile schon helfen und zumindest diese Nachricht schon mal in die Welt packen. Du kannst zu deinem Termin gehen, Menschen treffen, weil wir wollen ja Menschen treffen. Wir wollen Teil der Gesellschaft sein und uns Zeit nehmen für diese Menschen, damit die uns ihre Geschichten erzählen. So.
So, das ist jetzt ein ultralanger Teaser gewesen.
Ach, das ist doch der Teaser.
Nein, ja, wir wollen ja ein bisschen Werbung auch für uns machen und wir hoffen, dass ihr, liebe Hörer, damit ein bisschen Geschmäckle, ein bisschen Appetit bekommen habt. Wann kann man denn als derjenige, der nicht da war, vielleicht von dem Abend auch noch was mitnehmen?
Auf jeden Fall. Es wird eine ganz tolle und hochwertig geschnittene Version von diesem Abend am 5.5. zum Tag des Lokaljournalismus auf all unseren Plattformen erscheinen, weil wir davon ausgehen oder wir denken, dass dieses Gespräch mit Micky einen Stellenwert hat, den kann man auch ganz gut bei unseren Kollegen in Datteln zum Beispiel sich angucken. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wer war so da, wie war das da eigentlich im Hotel Goldschmieding. Das war ganz toll, kann ich jetzt schon mal sagen. Im Kaminzimmer, kennen vielleicht einige von euch. Es war eine tolle Atmosphäre mit Inhalt und Lachern. Und ich sag mal so, gestern mit breiter Brust nach dem Abend habe ich gesagt, da muss die Stadthalle erstmal nachziehen und rechtfertigen, was die da so vor 800 Leuten präsentieren mit Apofika, also auch an Micky gerichtet. Weil das, was wir da gemacht haben, war schon... auf jeden Fall ganz große Klasse.
Und 19:05 hat Micky gesagt, so, ich muss jetzt weg, ist in sein Porsche eingestiegen und wohin gefahren? Zum
Knackikick.
Ja. hat ja auch seinen Beifahrer Onur Kotschakaya natürlich dabei.
Ja, aber ehrlich gesagt, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er da noch den Abend mit uns verbringt und noch das ein oder andere Bierchen trinkt. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ihn nicht gebucht, also wir haben ihn nicht für eine bestimmte Zeit gekauft, sondern er hat das aus reiner Überzeugung gemacht, den Termin mit uns. Und dann nehme ich ihm das nicht übel, dass er das natürlich mit schönen Sachen verknüpft. Ich habe ihm ja die akademische Viertelstunde dann noch so ein bisschen rausgelockt und den Talk ja wirklich um nach 19 Uhr erst beendet. Weil ich aber auch denke, dass gestern so lange hell war, dass man auch noch danach lange genug kicken konnte. Ihm war, glaube ich, wichtig, da nicht erst um 20 Uhr anzukommen und dann ist es nach einer Stunde nicht mehr spielbar da am Knacki.
Es waren 22 Leute da, habe ich gesehen auf den Fotos. Ich bin ja auch Teil dieser Community, konnte dann aber nicht mitspielen. Die haben allerdings, glaube ich, nicht so erfolgreich gespielt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wobei in dem Chat weiß man immer nicht, was ist ernst gemeint und was war Gag, aber es war einer der miesesten Kicks der letzten Wochen und Monate.
Herr Micky war im Kopf halt einfach nur bei Lars Biermann, ja, unserem freien Mitarbeiter im Sport. Den hat er sehr zelebriert, also falls ihr Lars Biermann kennt und den kennen irgendwie sehr viele Menschen. Dafür, dass Lars Biermann ein freier Mitarbeiter im Sport ist, ne, kennen den echt eine Menge mehr Leute. Also ich muss mir da nochmal was überlegen.
Der
aber,
Lars Biermann, den, ja, den Lars Biermann, meinst
also,
du?
Ja.
Also so hat Micky es selber gesagt.
So hat Micky es gesagt, weil du ihn aber auch sehr als Star-Gast immer anteaserst. Ich merke das aber auch, wenn ich hier angekündigt werde, werde ich nicht so auf ein Podest gehoben.
Nee, du hast es einfach auch nicht verdient. Also, 5. Mai 2026, der Tag des Lokaljournalismus, da würde ich euch, liebe Hörer, empfehlen, mal auf rnd.de/Kastrop vorbeizuschauen. Und wenn ihr mögt, macht doch dann spätestens dann mal ein kleines Plus-Abo, denn dann könnt ihr auch den ganzen Talk mit Micky Beisenherz im Video dort verfolgen. Und wir haben hinterher noch mit ein paar Gästen gesprochen, wie die das so empfunden haben, die Teilnahme. Und wir haben Micky Beisenherz ein Geschenk gemacht. Achtung an alle Korfballer in Kastrop-Rauxel. Ich glaube, das Kriegsbeil ist ein für alle Mal begraben. Micky hat was zum Thema Korfball gesagt.
Ich habe ein, zwei Nachfragen schon bekommen, weil ich das Bild gepostet habe, wie ich ihm den Korfball überreiche. Und ich habe geantwortet, ich habe mich für die Korfis eingesetzt.
Sehr gut. Hat er auch. Das gibt es als Beweis dann in diesem Video auch zu sehen. Danke auch an dieser Stelle an den KC Grün-Weiß, der uns diesen Korfball unterschrieben hat und auch eine kleine Grußbotschaft noch losgeworden ist an Micky Beisenherz. Also es ist alles wieder gut, oder?
Genau, und mein letzter Appell hier auch an unsere treue Podcast-Community, und da waren gestern auch einige von da, das hat mich wirklich gefreut. Wir stellen euch das hier kostenlos zur Verfügung, das machen wir mit sehr, sehr viel Laune. Das wird man auch in diesem Talk mit Micky hören. Also wenn es uns um rein wirtschaftliche Faktoren geht, dann würden wir das hier schon lange nicht mehr machen. Es macht uns aber einfach einen Heidenspaß. Also jedes Mal, wenn ich hier bin, macht es mir super viel Spaß. Und ich merke auch, dass es bei euch ankommt, bei denen, die regelmäßig hören. Lasst uns erstmal das Ding auch in die Breite tragen. Aber lasst uns überlegen, wenn euch das so viel Spaß macht, hier zuzuhören, versucht mal, 1 Euro zu investieren für so ein 6-Monats-Abo. Und dann dann schauen wir mal, ob die Artikel, die wir so produzieren, auf ähnlich tolle Resonanz stoßen.
So, Artikel produzieren muss ich gleich auch wieder. Vorher will ich aber noch kurz ein bisschen was loswerden. Vielleicht kannst du mich auch noch fragen. Ich habe berichtet über Tempo 30 auf der Eckerner Straße.
Ja, das mache ich gerne, Tobi. Ich hab ja gelesen und aus meiner Sicht ist das ja ein anhaltend leidiges Thema gewesen. Nimm uns doch nochmal so ein bisschen turn back the clock und nimm uns mal mit, wann wurde das und wie wurde das überhaupt Thema?
Boah, jetzt frag mich nicht nach Daten, aber...
Nee, aber einfach so ein bisschen...
Ich glaube, die Eckerner Straße, die kennst du auch, das ist eine belebte Geschäftsstraße, da wohnen Leute drumherum, da sind Kirchen, da ist der Marktplatz, aber da fahren halt auch Autos. Und das ist eine Landesstraße. Und eine Landesstraße hat nicht nur kleinräumig für die Anwohnerbedeutung, sondern für den regionalen Verkehr, sage ich jetzt mal. Das heißt, da fahren auch Lastwagen durch, die von, weiß ich nicht, Habinghorst nach Waltrop wollen, Beispiel. Und das wird sich auch nicht ändern. Da gab es ja schon Bestrebungen von einzelnen Eckernern, das vielleicht mal zu ändern und die Horststraße vielleicht dafür zu beleben. Aber das wird so wahrscheinlich in diesem Jahrhundert nicht mehr kommen. Die Frage ist aber, und das auch schon seit vielen Jahren, was machen wir mit den Autos, die da durchfahren? Weil die Straße ist eng, links, rechts wird überall geparkt am Straßenrand. Dann gibt es da diverse Fußgängerüberwege an der Sparkasse, eine Ampel, am Marktplatz eine Ampel, aber auch Querungshilfen und so. Und das kommt einigen Leuten, vor allem auch Älteren, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, da irgendwie einfach relativ gefährlich vor.
Zumal ja auch Ickern ist der größte Stadtteil von Castrop-Rauxel und da ist ja auch noch ein bisschen Leben dann in der Bude drin.
Ja, ne? Zum Glück.
Genau, aber es ist ja in vielen Innerstädten ja schon zur Normalität geworden, 30 zu fahren. Dann ja. Kann man wirklich fragen, warum nicht auch auf der Ekerner Straße?
Genau, und dafür hat, glaube ich, die Bundes- oder die Landesregierung letztlich auf Betreiben der Politik hin mal die Türen geöffnet, weil eigentlich konnten diese Landes- und Bundesstraßen gar nicht Tempo 30 gemacht werden. Da gab es ein Gesetz, da sind verkehrswichtige Straßen, da muss Tempo 50 innerörtlich gewährleistet sein. Es gab eine Novelle vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren, und da hat man gesagt, okay, in Ausnahmefällen, die allerdings sehr gut begründet werden müssen, kann man neuerdings auch auf Bundes- oder Landesstraßen diese Tempo-30-Zonen einführen. Hm. Das wollte dann die Politik in Castrop-Rauxel. Spöttische Leute haben gesagt, ja, dann war Wahlkampf und dann haben die sich da wieder alle nacheinander mit Ortsterminen präsentiert und die einen haben den Antrag formuliert und alle anderen waren dafür. Dann gab es noch hin und wieder vor und zurück, aber am Ende war letztlich die lokale Politik dafür.
Und jetzt sieht man wieder keinen davon. Ist dann die Kritik, die aufkommt.
Ja, genau. Nein, also da gab es wirklich Bestrebungen und die Stadtverwaltung hat sich dann, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen dafür eingesetzt, dass das am Ende so auch vorbereitet und dann in der Kommunikation mit der Behörde Straßen NRW, die da zuständig ist, letztlich eine Lösung gefunden, wie man Tempo 30 einführt. Aber eine Lösung, die irgendwie verwirrend ist. Das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt.
Okay, warum verwirrend? Also ich habe ja immer auch den Ickerner Knoten da hinten auch auf dem Schirm, weil ich erinnere mich an diesen schweren Unfall. Und,
ja, da gab es mehrere.
So, da gab es ja auch dann immer Bestrebungen, lasst uns da was machen warum verwirrt das jetzt alles?
Du kommst von der Lange Straße bis am AWO-Heim, ja. Dann kommt dieser Kreisverkehr mit dieser Chemiesäule. So, ja. Da ist Tempo 30. Da ist das bezogen, aber auf das Seniorenheim, also eine Gefahrenzone in Anführungsstriche. Deshalb ist da Tempo 30, da bin ich ja auch schon mal geblitzt worden, weil das war irgendwie auch ungünstig ausgeschildert. So, dann fährt man also über den Kreisverkehr rechts in den Knoten rein und da gilt dann aber irgendwann nicht mehr Tempo 30. So, dann fuhr man weiter an der Sparkasse vorbei, überall Tempo 50. Das ist inzwischen also jetzt reduziert auf Tempo 30, aber nicht durchgehend, nicht 24 Stunden und 365 Tage rund um die Uhr, weil man von Seiten der Stadt begründen musste, warum jetzt an jedem einzelnen Abschnitt, und da kann man sagen, an jeder Abzweigung, Lakestraße, Friedhofstraße, in der Wanne, da sind ja die einzelnen abzweigenden Straßen, gibt es da noch Gründe dafür, dass wir Straßen NRW dazu kriegen, hier auch Tempo 30 durchzuwinken? Und das kann man dann begründen mit große Geschäftsstraße, viel Betrieb und so weiter, aber das reicht am Ende meistens.
Das kannst du nur tagsüber begründen, ne?
So, und vor allem, genau, und jetzt kommt tagsüber, man musste irgendwie auch die Schule damit einbeziehen. Also ich sag mal, beim Altenheim kann man jetzt nicht sagen, okay, nachts sind da oder spätabends gehen die Senioren da nicht mehr raus. Kannst du nicht sagen. Also grundsätzlich Tempo 30 durchgehend. Bei Schulen ist das aber immer irgendwie von der Schulzeit abhängig. Deshalb gibt es jetzt Stücke der Ickerner Straße, wo begründet wird mit Schulweg. Und da gilt dann aber eine Ausnahmeregelung. Und zwar gilt da nur 7 bis 17 Uhr. Und das nur an Schultagen.
Ja, nicht an Werktagen, weil das wäre auch der Samstag.
Ja, und das war jetzt die Verwirrung. Also da hängen jetzt Schilder, wenn man von Knoten aus kommt, dann in Höhe der Sparkasse, da steht jetzt Werktags. Und dann haben die findigen Leute, weil ich dann geschrieben habe an Schultagen, weil da drunter steht auch Schulweg als Begründung. So, Schulweg und Werktags habe ich dann so zusammengefasst als, ach, das gilt dann also an Schultagen, also Montag bis Freitag. Ja. Aber nein, so wie es jetzt geregelt ist, gilt es eben auch samstags. Da ist ja aber in der Regel keine Schule, also Verwirrung. Und daraufhin
haben die Leser darauf aufmerksam gemacht. Das habe ich unter anderem vom Castroper Computer Club.
Ja, genau. Mehrere. Und daraufhin habe ich die Stadt angefragt und dann hat die Stadt gesagt, oh ja, da ist uns ein Fehler unterlaufen, die Schilder werden bald nochmal getauscht. Das heißt, die Zusatzschilder werden nochmal überarbeitet, da wird dann nicht mehr, was stand da jetzt, werktags draufstehen, sondern Montag bis
Hammer.
Freitag.
Behördenmühlen sind auch, also ich finde das immer wieder faszinierend, solche Possen.
Ist irre und ich habe es auch kommentiert und die Stadt fühlte sich dann aber auch ein bisschen angegriffen. Ich habe aber meinen Kommentar eigentlich auch so gemeint, dass ich insgesamt dieses bürokratische Gedängel einfach so ultra nervig
finde. Ich wollte gerade sagen, aber was kann die Stadt denn, also wir hauen ja gerne auf die Stadt drauf, aber was kann die Stadt jetzt dafür? Allein, dass die schon begründen muss, warum an jedem Fitzelchen da Tempo 30 ist. Also ich nehme die Stadt da gerne auch mal in Schutz, weil das ist eine Straßen-NRW-Nummer. So.
Ja.
Und ich finde das ja schon gut, dass die Stadt, wenn Anwohner sich beschweren und sonst was, dass sie diesen behördlichen Aufwand dann betreibt und sagt, komm, ja, wir machen es jetzt, wir bringen das so detailliert ein, dass da überall Tempo 30 ist. Aber dann muss man wirklich auch den Adressaten da sehen und sagen, also kann man als Straßen-NRW das nicht entscheiden zu sagen, wir machen jetzt hier generell Tempo 30? Oder müssen die diese Begründung haben?
Ja, am Ende ist es auf jeden Fall ein Klein-Klein und die Autofahrer müssen gefühlt an jeder Kreuzung ein neues Schild beachten und sich wieder umstellen.
Und wie viel darf ich denn jetzt im Ickerner Knoten fahren?
Ja, 100? 30.
Nein. 30.
30.
Und das ist auch ausgeschildert.
Ja, außer, ich weiß nicht, abends ist es halt phasenweise möglich, auch schneller zu fahren. Also an der Christuskirche in dieser S-Kurve zum Beispiel kann man theoretisch schneller fahren. Jetzt kommt noch ein Punkt. Die meisten sagen, ey, du kannst da gar nicht schneller als maximal 40 fahren, weil da, keine Ahnung, enger Straßenverlauf und so. Ein bisschen haben sie auch recht. Also, dass da einer mit 50 oder 60 durchballern würde, das ist wirklich eine Ausnahme und das ist auch lebensgefährlich, nicht nur für den Autofahrer selbst, sondern für alle, die da links und rechts der Straße irgendwie langlaufen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es irgendwie gut, dass da jetzt Tempo 30 ist. Ich finde es bescheuert, wie lange das gedauert hat, wie aufwendig das war und wie zerstückelt das jetzt ist, weil du kannst als Autofahrer ja auch nicht immer, da ist jetzt aber ab 18 Uhr und dann guckst du wieder links und rechts, da wirst du ja irgendwie vom Verkehr abgelenkt, weil überall ein neues Schild steht. Das ist eigentlich aus meiner Sicht überflüssig.
Mein letzter Aufruf ist jetzt natürlich, Micky, da musst du mal in deinem Großstadt-Podcast drüber berichten, über solche Possen, über so kleine Possen direkt vor der Haustür.
Richtig.
Das interessiert die Leser.
Schöne Grüße nach Hamburg, Micky, oder wo du auch immer gerade bist.
Die Probleme gibt es auch in Hamburg, sag ich dir.
Hör mal. In diesem Sinne.
Danke, Tobi, dass du das so aufgeschlüsselt hast für uns. Also ich finde es fantastisch. Wir haben lange darüber berichtet. Ich bin dann immer ein Freund davon, Geschichten auch zu Ende zu erzählen. Diese ist jetzt erstmal zu Ende. Wir gucken mal, was noch kommt, bis sich jemand aufregt.
Und das erfahrt ihr als erstes bei uns.
Glück auf, Tobi.
Glück auf, Fabian. Ciao. Damit sind wir am Ende angekommen unserer Episode 224 von Mai 2026. Ich finde es richtig cool, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt. Und wir haben es schon mehrfach anklingen lassen. Wir freuen uns alle, ich mit meinem Team, darüber, wenn ihr uns unterstützt. Wenn ihr jetzt gerade den Euro für unseren Lokaljournalismus und für ein Abo bei RN Plus gerade nicht überhabt, dann empfehlt uns doch wenigstens weiter. Also erzählt doch euren Freunden, euren Nachbarn, euren Leuten aus der Kita oder der Schule oder im Kollegenkreis davon, dass es dieses Angebot gibt, diesen Podcast mit Nachrichten aus, über und für Castrop-Rauxel. Denn dann wächst zumindest die Podcast-Community und auch das würde uns freuen und stolz machen. Und dann erreichen wir hoffentlich irgendwann auch die Abrufzahlen von Micky Beisenherz. Oder auch nicht? Naja, anyway. In diesem Sinne sage ich, schönen Dank fürs Zuhören. Ein wunderbares, langes Wochenende, einen tollen Mai-Feiertag wünsche ich allerseits. Genießt noch ein bisschen die Sonne, denn dann kommen irgendwann ja die Wolken zurück. Aber auch dann ist das Leben in Castrop-Rauxel ja durchaus lebenswert. In diesem Sinne, macht das Beste draus und empfehlt uns weiter. Ich wünsche euch was. Bis dann, Tobias Weckenbrock. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.